ARD. SWR Kultur. Forum.
Es ist eine erstaunliche Wendung. Eben noch standen die Zeichen im Nahen Osten auf Eskalation. Die Kritik am Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen immer lauter, das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung immer größer, die Lage der israelischen Geiseln in den Fängen der Terrormiliz hoffnungslos. Dann Auftritt Donald Trump. Ein 20-Punkte-Plan soll den Krieg in Gaza beenden. Und weil er nun mal Donald Trump ist, verspricht er den Nahen Osten den ewigen Frieden gleich dazu. Viel Pathos, aber Fakt ist, seit heute wird verhandelt über die Freilassung der Geiseln, über einen Rückzug der israelischen Armee. Und das, bevor sich morgen der 7. Oktober zum zweiten Mal jährt. Der Tag, an dem die Hamas mit dem Massaker an mehr als 1200 Israelis ein ganzes Land traumatisiert hat. Dieser Albtraum endet, der nun geht Trumps Plan auf, wird es geben, wonach die Welt sich sehnt, Frieden in Gaza. Darüber wollen wir reden hier im Forum bei SWR Kultur. Mein Name ist Michael Riesel und das sind meine Gäste. Der Nahost-Experte Dr. Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der Journalist und Autor Richard C. Schneider, er hat viele Jahre für die ARD aus Israel berichtet, und Gisela Dax, Professorin am Europäischen Forum der Hebräischen Universität Jerusalem. Sie ist uns aus Tel Aviv zugeschaltet. Frau Dax, dieser 7. Oktober, was wird das morgen für ein Tag in Israel? Ein Tag der Trauer, ein Tag der Hoffnung?
Ich denke, das hat alles jetzt schon gerade begonnen. Ich würde mal sagen, so angespannt kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass die Atmosphäre war. Die Atmosphäre ist zum Schneiden. Die Schlagzeilen im Fernsehen im Übrigen sind gerade, also die Verhandlungen in Ägypten haben noch nicht begonnen. Sie werden aber heute noch beginnen dort. Es ist ein Abwarten mit dem Gefühl auch, also gerade weil morgen der 7. Oktober ist, mit einer ganzen Reihe von Gedenkveranstaltungen, Diskussionen, Erinnerungen, Bilder, Reportagen, das ist alles voll davon. Aber auch mit dem Gefühl, dass man also noch einmal das wahrscheinlich kaum ertragen würde, dass es da also fast, man dachte ja schon ein paar Mal in den letzten Monaten, Jahren, dass man jetzt einen Schritt weiter sei. Das ist noch einmal, würde man das, glaube ich, kaum packen. Mhm. Also diesmal sind allerdings tatsächlich die Anzeichen vielleicht wirklich noch mehr gestärkt, dass man sagen kann. Also möglicherweise hat es tatsächlich oder schafft es Donald Trump, was niemand bisher geschafft hat, nämlich die Seiten so weit dahin zu bringen, dass man sich einigt, dass man die Geiseln befreit und dann in einem nächsten Schritt tatsächlich zu einem Ende des Krieges findet.
Herr Schneider, wie sehen Sie das? Waren die Chancen auf eine Rückkehr der Geiseln und auf ein Ende der Gewalt in Gaza noch nie so groß wie jetzt?
Ich will Ihre Frage schon mal zweiteilen. Fangen wir mal mit den Geiseln an. Sagen wir mal so, dass die Chance, dass die Geiseln tatsächlich zurückkommen, die waren nie größer. Und zwar aus zwei Gründen. Der eine ist, und das ist erstmal der wichtigste, weil Trump das so will. Und Trump, das wissen wir alle, will das natürlich auch, weil er den Friedensnobelpreis bekommen will. Und wenn er die Geiseln raus hat, hat er gute Chancen, diesen Friedensnobelpreis möglicherweise zu bekommen. Das Gleiche gilt aber auch bis zum gewissen Grad für Netanyahu. Erstens ist er jetzt unter Druck durch Trump, aber er weiß auch, wenn er jetzt die Geiselfreilassung in irgendeiner Form von sich aus torpediert, werden seine Chance für eine Wiederwahl im nächsten Jahr, wenn nächstes Jahr Wahlen sind in Israel, noch weiter sinken, als sie zumindest den Umfragen entsprechend jetzt schon sind. Man muss aber vorsichtig sein, in Israel heißt das noch gar nichts. Mhm. Was das Ende der Gewalt in Gaza betrifft, das sehe ich noch lange nicht, weil auf dem Weg bis dahin gibt es noch sehr, sehr viele Fallstricke in diesem 20-Punkte-Plan, der ja eigentlich im Prinzip nur ein grobes Gerüst ist und wo jeder etwas anderes herausliest.
Mhm. Herr Lindl, und trotzdem, wenn wir uns mal fragen, wie es zu dieser Dynamik gekommen ist, warum scheint jetzt möglich, was 2 Jahre lang nicht gelungen ist?
Naja, aus einer ganzen Reihe von Gründen, würde ich sagen. Und zunächst mal hat sich dieser Krieg 2 Jahre lang hingezogen, ohne dass die entscheidenden Durchbrüche ja gelungen sind. Also die Geiseln konnten bis zum Schluss nur diplomatisch und nicht militärisch oder größtenteils nur diplomatisch und nicht militärisch befreit werden. Es war aber kein diplomatischer Horizont mehr zwischen Konfliktparteien, zwischen Hamas und Israel absehbar für den Moment. Die Zerstörung im Gazastreifen und die humanitäre Situation ist ja nach wie vor katastrophal. die israelische Armee ist belastet und ich glaube auch die Welt ist mittlerweile relativ einhellig der Meinung, dass dieser Krieg enden sollte. Der französisch-saudische Vorstoß, der ja jetzt auf eine Zwei-Staaten-Lösung abhob, aber natürlich auch auf die Beendigung des Krieges und mit überwältigender Mehrheit ja in der UN unterstützt wurde, spielte das sicherlich eine Rolle und hat auch auf Trump einen Einfluss hinterlassen. Das heißt, es gab eine ganze Reihe von Faktoren, die ein sogenanntes Gelegenheitsfenster geöffnet haben und Trump hat es ein Stück weit ergriffen und mit seinem 20-Punkte-Plan, ja, Herr Schneider hat es gesagt, einen ja, noch relativ vagen Plan vorgelegt, auf den sich ja tatsächlich alle Seiten mehr oder weniger einigen konnten. Man muss sehen, wie sich jetzt die Hamas noch positioniert. Aber vor diesem Hintergrund dieser Entwicklungen war es möglich, zumindest einen groben Plan vorzulegen, der als erster Plan überhaupt vielleicht erfolgsversprechend sein könnte.
Frau Dax, der Name Trump ist jetzt schon einige Male gefallen. Herr Schneider hat darauf hingewiesen, Ende der Woche wird der Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben. Und wie wir wissen, hält Trump sich für den einzig würdigen Kandidaten. Aber wenn dieser Deal tatsächlich klappt, wenn Trump den Gaza-Krieg beendet, müsste man da nicht sagen, er hat den Nobelpreis auch verdient?
Ich denke, das wäre in Israel absoluter Konsens dazu, zu sagen, also wenn er das schafft, auch wenn eben ganz viele Sachen danach noch offen sind, wenn er das schafft, die Geiseln frei zu bekommen und den Krieg mit zu beenden, das wird man allerdings nicht am Ende der Woche wissen, sondern die Geiselbefreiung soll als erstes stattfinden, 72 Stunden nachdem es zu einer Einigung an diesem Punkt kam, auch wenn es dann andere Sachen noch mit einschließt. Ich denke, Trump hat etwas gemacht, was sehr wichtig war. Er hatte sich eben, also es wurde gerade erwähnt von Peter Lindl, diese französisch-saudische Schiene, aber er hat sich eben dann danach getroffen mit Ländern wie Türkei, Katar, Indonesien, Pakistan, Saudi-Arabien und die alle ins Boot geholt. Die einzigen, die draußen geblieben sind, ist der Iran. Aber mit dieser großen Allianz aus der arabischen Welt, mittlerweile hat sogar Russland dem Trump-Plan zugestimmt, dass die alle gemeinsam den Druck auf die Hamas ausüben konnten, können. Wie genau wird man auch jetzt noch sehen, was wahrscheinlich ohne diese breite Allianz so nicht gegangen war. Und das hat er, das muss man ihm zugestehen. Und dann macht er diese Art von Diplomatie, die, also wurde heute auch darüber berichtet in Israel, eine neue Art von Diplomatie möglicherweise darstellt. Also er einfach, der dann was postet, irgendeine Meldung absetzt, wo er im Grunde erklärt, wo die Sachen hingehen. Das hatte er schon mal bewiesen, als es zu dem Krieg den Krieg beendet hat zwischen Israel und dem Iran, einfach erklärt hat, jetzt ist es zu Ende. Eine neue Form von Diplomatie. Vielleicht gebührt ihm deshalb oder dafür der Friedensnobelpreis, weil er einfach Fakten schafft, die dann auch tatsächlich wohl funktionieren.
Ja, weil die einfach funktionieren. Herr Schneider, wenn wir uns erinnern an 2020, an die sogenannten Abraham-Abkommen. Israel normalisiert seine Beziehungen mit muslimischen Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Marokko. Auch damals war Trump der Drahtzieher. Hat der Mann ein Händchen für den Nahen Osten?
Ich denke, er hat ein Händchen für etwas, was man in Israel Out-of-the-Box-Denken nennt. Das heißt, dass er sich an die üblichen diplomatischen, konventionellen Wege nicht so wirklich hält und dass er genau deswegen mit solchen Überraschungsmomenten eigentlich dann auch punkten kann, weil alle anderen in ihren üblichen diplomatischen Spuren vor sich hin und her rutschen und eigentlich nicht sehen, dass sie immer nur das ewig Gleiche wiederkauen und dadurch keinen Schritt weiterkommen. Es gibt aber noch zwei Aspekte, die jetzt gerade bei Trump ganz interessant sind, die dazu führten, dass das jetzt zumindest in den Anfängen möglich geworden ist. Das eine sind tatsächlich die Massendemonstrationen der israelischen Bürger, die sagen, wir wollen nicht mehr, und auch der Familien, die also ihre Liebsten endlich raushaben wollen. Das hat Trump gesehen. Er hat auch da die Posts gesehen und die Posters gesehen, die Plakate gesehen, wo er aufgefordert wird zu helfen. Das hat ihn beeindruckt, das hat ihm geschmeichelt. Und dann gibt es noch einen Aspekt, und das wollte Netanyahu natürlich nicht erreichen. Mit dem fehlgeleiteten und schiefgegangenen Angriff auf die Hamas-Größen in Katar, in Doha vor kurzem, hat sich etwas ergeben im Nahen Osten, was man so auch noch nicht gesehen hatte seit langer Zeit, nämlich dass plötzlich die gesamte arabische Front sich hinter Katar stellte und mit einer Stimme redete. Und das hat man jetzt ausgenutzt, um sozusagen die gesamte arabische Front dazu zu bringen, mit einer Stimme zu sprechen, jetzt in diesem Zusammenhang mit diesem 20-Punkten-Plan. Das heißt, aus diesem Desaster ist zunächst einmal etwas entstanden, was möglicherweise etwas Positives werden könnte.
Herr Lindl, die Frage, die im Moment viele umtreibt, ist, wie weit sind wir von einem echten Frieden in Gaza noch entfernt? Der 20-Punkte-Plan von Trump beginnt mit der Übergabe aller Geiseln, tot oder lebendig, binnen 72 Stunden. Frau Dax hat darauf hingewiesen. Im Gegenzug verpflichtet sich Israel, palästinensische Gefangene zu entlassen, unter ihnen 250 zu lebenslanger Haft verurteilte Terroristen. Wie groß ist die Gefahr, dass der Plan schon in diesem frühen Stadium scheitert?
Nun, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob die Hamas zwei entscheidenden Forderungen zustimmt. Das erste, oder drei sogar. Das erste ist natürlich ihre Entwaffnung. Dazu hat sie sich bisher noch nicht geäußert. Das zweite ist, ob sie wirklich bereit ist, alle Geiseln am ersten Tag gleich freizulassen. Das war bisher auch eher nicht der Fall. Und das dritte ist die Frage des Exils, ob die Hamas-Führung ins Exil gehen wird. Wenn diese drei Punkte erfüllt sein werden, kann ich mir vorstellen, dass der Plan gute Chancen hat. Vielleicht werden wir auch etwas verklausulierte Formeln sehen, die ja in irgendeiner Form es vielleicht einer Nachfolgeorganisation der Hamas erlauben, weiter zu existieren, ohne dass um sich gleichzeitig von der Hamas abzugrenzen. Das wird man sehen, ob es hier diplomatische Formeln gibt. Aber das wird die Einstiegsvoraussetzung sein. Was wir im Weiteren aber noch sehen werden, es gibt ja gewisse Konditionierungen, als die israelische Armee soll sich ja sukzessive aus dem Gazastreifen zurückziehen unter gewissen Bedingungen. Jeder Rückzug, jede Rückzugslinie folgt gewissen Bedingungen und soweit ich das verstehe, hat Netanyahu aber jetzt rein verhandelt, dass die Israelis mitentscheiden, ob diese Bedingungen erfüllt sind. Und in der israelischen Regierung gibt es jetzt nun ja auch solche Stimmen, die sagen, wir wollen uns überhaupt nicht aus dem Gazastreifen zurückziehen, die Armee sollte da bleiben. Und Netanyahu hat das ja unmittelbar, nachdem er quasi aus Washington zurückkam, auch nur in Hebräisch an seine eigenen Koalitionäre quasi adressiert in einem Interview und hat gesagt, wir werden im Großteil des Gazastreifens bleiben können. Also ich glaube, dass das politisch, innenpolitisch motiviert war und nicht notwendigerweise stimmt, was er da sagt. Gleichzeitig gibt es einfach noch diverse Fallstricke auf dem Weg, bis dieser Frieden oder Frieden, bis überhaupt mal ein Waffenstillstand etabliert ist, bis eine internationale Truppe, die im Plan steht, dort vor Ort sein kann, die öffentliche Ordnung übernehmen kann. Also das ist schon noch ein weiter, weiter Weg. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir einen Konsens über die grundsätzlichen Prinzipien in den nächsten Tagen sehen müssen.
Ist ein weiter Weg, sagt Herr Lindl. Frau Dax, auf seinem Dienst Truth Social hat Donald Trump geschrieben, ich glaube, die Hamas ist bereit für einen dauerhaften Frieden. Glauben Sie das auch?
Ja, ich glaube, das ist also ein Wort, das hat man dem Trump irgendwie danach gesehen, aber von dem Frieden, glaube ich, geht es hier überhaupt nicht. Es geht ja nicht darum, ein Friedensabkommen mit der Hamas zu schließen und die Hamas zeigt sich plötzlich ganz nett Israel gegenüber. Also es geht um eine Ruhe im Gazastreifen und um eine Regierung am Tag danach, eine Neuverwaltung, bei der die Hamas eben nicht mehr das Sagen hat. Und die Idee ist es tatsächlich, also dann eine Entmilitarisierung der Hamas, dass sie eben nicht weiter bestehen kann als bewaffnete Guerilla, weil das wäre im Grunde auch ihr Ziel nach dem Modell der Hezbollah. Also diese Idee von dem Frieden, großen Friedensentwurf, ich glaube, das ist etwas, da redet man jedenfalls überhaupt nicht davon. In Israel, also gerade die Fallstricke wurden jetzt schon angesprochen. Der Weg dahin ist noch sehr weit. Der Vorteil bei diesem 20-Punkte-Plan ist, dass es tatsächlich wirklich nur Punkte sind. Das heißt, da konnte man zumindest etwas verabschieden, aber die 20 Punkte wurden verglichen, als sei jeder einer dieser Punkte so ein Rubik-Cube, also dieser bunte Würfel, den man ganz kompliziert erst drehen muss, damit da einhellige Flächen entstehen. Also im Grunde jeder dieser Punkte, wenn man da genau hineingeht, dann wird das sehr kompliziert werden, welche Sachen da alle passieren muss und wer da alles zustimmen muss. Und deshalb drängen die Amerikaner jetzt auch ganz stark darauf zu sagen, das muss jetzt alles schnell gehen, weil wenn man sich jetzt wieder im Detail verliert, dann kann sich das wieder hinziehen und am Ende kommt nichts dabei heraus. Also das führt auch zu dieser unglaublichen Anspannung hier gerade, weil man eben solche Dynamiken von bisher kennt, wie schnell solche Sachen eben dann auch wieder kaputt gehen können. Also noch ist man nicht so weit, dass man die ersten Geiseln tatsächlich sieht. Dann gibt es auch widersprüchliche Meldungen. Es hieß vor ein paar Stunden, dass die Hamas oder gestern noch, dass die Hamas dabei wäre, die toten Geiseln ausfindig zu machen, um sie eben dann zu übergeben. Heute Morgen hat die Hamas das wieder geleugnet und gesagt, wir sind überhaupt nicht dabei, das zu tun. Dann gibt es nach wie vor noch unterschiedliche Stimmen auch bei der Hamas, wobei die im Gazastreifen, die eben über die Geiseln verfügen, eine härtere Linie fahren als diejenigen, die im Ausland sitzen. Und da spielte eben die Türkei und Katar eine wichtige Rolle, denn die haben eben Druckmittel gegenüber vor allem der Hamas, die im Ausland sitzt, indem sie sagen, ja, wenn ihr da nicht mitmacht, dann lassen wir euch auch bei uns nicht mehr sein, eben weder in Hotels noch an anderen Orten. Also das ist genau dieses Druckmittel, das Trump mit aufgebaut hat, das es eben bisher nicht gab. Also die Situation ist nach wie vor sehr, sehr im Fluss mit einer Dynamik, die begonnen hat. Und nochmal, also Washington drängt darauf, dass das schnell gehen muss, dass man sich nicht auf etwas einlässt, was jetzt über Wochen dauern könnte.
Herr Schneider, Washington drängt, aber würden die Mitglieder der Hamas wie gefordert ihre Waffen niederlegen, ja sogar aus dem Gazastreifen abziehen, dann hätte das ja ganz praktische Folgen. Wohin mit ihnen? Wer soll sie aufnehmen? Zeichnet sich denn da schon eine Lösung ab?
Nein, da zeigen sich überhaupt keine Lösungen ab und ich halte das auch für relativ unwahrscheinlich, wobei ich das natürlich noch aus den Zeiten der PLO kenne, wo immer wieder die Kämpfer der Fatah immer wieder irgendwo anders hingehen mussten und ins Exil gegangen sind und dann hat sich irgendein Land gefunden, das sie aufgenommen hat. Und wenn man das etwas salopp und zynisch sagen will, kann ja Iran die Hamas aufnehmen, die sie auch mitfinanziert. Da könnten sie sich in Teheran bewegen. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Wir sind noch überhaupt nicht so weit. Ich glaube, der allererste wichtigste Schritt ist die Frage, ob die Geiseln freikommen. Und erst dann, wenn das überhaupt stattfindet, erst dann wird man über alles andere reden können. Sollte das jetzt schon im Vorfeld scheitern, sollte es da nicht wirklich weitergehen, dann sind die ganzen anderen 19 Punkte dieses Plans Makulatur. Und das hat ja auch Trump gesagt. Er hat ja auch gesagt, wenn die Hamas jetzt nicht endlich mitzieht, dann wird er sozusagen den Israelis carte blanche geben und dann kann die Armee in Gaza machen, was sie will.
Wobei, Frau Dax, das ist ein Punkt, da frage ich mich, wie kommt das denn in Israel an? Freies Geleit für Terroristen, womöglich von Leuten, die direkt am 7. Oktober beteiligt waren. Wie wird darüber in Israel diskutiert?
Ja, es gab so eine schöne Karikatur, wo man also sah, wie Trump Netanyahu lauter Frösche füttert, die sich auf einem Teller angehäuft haben. Das ist sicherlich sind sicherlich viele Frösche, die er da schlucken muss. Wenn das jetzt Teil dieses Deals ist, also und Trump will diesen Geiseldeal und der Rest wird dann noch kommen, also das ist seine klare Erklärung, dann ist es etwas, womit also heute die Mehrheit der Israelis leben kann. Also nach Umfragen will wirklich eine breite Mehrheit inzwischen ein Ende des Krieges, eben nicht nur einen Geiseldeal. Also so waren die Mehrheiten oft, die sagten, also wir wollen einen Geiseldeal, aber auch ein Ende der Hamas. Und jetzt zu sagen, also man hat die Hamas wirklich genug gestutzt und klein gemacht, also auch wenn es zu diesem versprochenen endgültigen Sieg über die Hamas nicht kommt, ist das jetzt ein Fenster der Gelegenheiten. Und nach 2 Jahren, also ich kenne so viele Eltern, die ihre Kinder im Gazastreifen haben, die einfach sagen, also die sollen da nur raus und es ist jetzt wirklich genug Soldaten, die stationiert sind in Wartehaltung, die jetzt auch hier warten, dass man ihnen sagt, und ihr müsst jetzt nicht mehr in Bereitschaft sein, jetzt ist erstmal hier eine neue Seite, die aufgeschlagen wurde. Ich denke, dass 2 Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit, in der die israelische Gesellschaft wie in einer Zeitschleife festgehalten war, gefangen war, seit dem 7. Oktober, weil die Geiseln da als lebender Beweis von diesem Massaker da immer noch sitzen und immer noch nicht nach Hause gekommen sind. Und das Ganze geht ja auch einher mit einer Kritik an der Regierung. Also in allen Umfragen hat die jetzige Regierung, so wie sie aufgestellt ist, keine Mehrheit. Also vor allem nicht die ganz rechten Parteien, die mit in der Koalition sitzen, würden sich jetzt nicht besonders gut behaupten. Die Frage ist, ob es im Zuge eines solches Abkommens dann tatsächlich zu vorgezogenen Neuwahlen kommen könnte. Im Augenblick muss sich Premierminister Netanyahu da keine Sorgen machen, denn es wird ein Sicherheitsnetz geben, falls es zu einer Abstimmung in der Knesset auch darüber kommen wird. Denn da sagen Opposition oder die ganz klar, da ziehen wir mit. Also daran soll es nicht scheitern. Also an dieser Front in erster Zeit, glaube ich, geht das alles durch. Aber ja, es gibt in Israel auch die Sorge, dass bei diesem Katar Deal im Grunde, Trump hat ja darauf gedrängt, dass Netanyahu sich bei Katar für diesen Angriff auf die Hamas-Verantwortlichen bei Verhandlungen da entschuldigt. Der Angriff hat im Übrigen die nicht getroffen, die es hätte treffen sollten. Und dass zugleich Katar auch zugesichert wurde, im Grunde, dass man also Katar nicht mehr angreifen darf, das war ganz wichtig, weil es sonst auch ein Angriff wäre auf die Vereinigten Staaten. Also das ist im Grunde das erste Mal, dass ein Nicht-NATO-Land diese Zusicherung bekommen hat. Israel hätte sowas immer schon gerne gehabt und hat es nicht bekommen. Also es gibt durchaus auch die Sorge, was sich langfristig aus diesem ganzen, einem solchen Deal entwickeln kann. Selbst wenn die Hamas einer Entmilitarisierung zustimmt, wer soll dann darauf achten? Soll es dann die türkischen und die katarischen und die saudischen Soldaten sein, die bei einer Übergangstruppe quasi damit im Gazastreifen dafür sorgen sollen, dass die Hamas wirklich die Waffen niederlegt? Also es sind durchaus ganz viele Sorgen mit da, was es langfristig heißen könnte für Israel und für ja eine befriedete Nachbarschaft. Aber wie gesagt, das haben wir auch ein paar Mal schon angesprochen, dafür ist es jetzt noch zu früh zu sehen, entsteht, es könnte aus so einem Ganzen wirklich eine größere regionale Vision entstehen, die zu einer Befriedung auch mit Perspektiven für die Palästinenser darstellt, die deshalb Israel nicht unbedingt bedroht. Ich denke, das ist dann die große Frage, die sich dann stellen wird, wenn man erstmal einen Schritt weiter ist.
Perspektive ist das Stichwort, Herr Lindl. Ein anderer heikler Punkt für die israelische Öffentlichkeit ist nämlich die Zwei-Staaten-Lösung. Die Forderung nach einem eigenständigen palästinensischen Staat. Der wird in Trumps Friedensplan zwar erwähnt, ein klares Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung ist das aber nicht. Bräuchte es diese Perspektive aber nicht, um in der Region dauerhaft für Frieden zu sorgen?
Naja, also es wurde auch schon angesprochen, Frieden ist im Moment, glaube ich, ein Wort, das sehr weit weg ist. Ich finde es richtig, dass die Region darauf drängt, dass auch die Europäer darauf drängen und auch die USA das mit hineinverhandelt haben, weil es ja nach wie vor, also die Idee der Zwei-Staaten-Lösung, unabhängig von ihrer jetzigen Materialisierbarkeit, unabhängig davon, wie mental beide Gesellschaften weit davon weg sind, dennoch betonen sie ja zunächst einmal das Selbstbestimmungsrecht beider Völker und damit hat es eine friedliche Komponente und das finde ich durchaus wichtig an dieser Stelle. Aber natürlich wird das enorm schwierig werden, eine solche Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen. Letztlich kann man sie ja nicht den beiden Gesellschaften aufzwingen, sondern sie müssen sich selber dazu finden. Und da sind sie im Moment in enormer Weg. Man kann sich unterschiedliche Umfragen angucken, aber auf beiden Seiten ist die Zwei-Staaten-Lösung nicht besonders hoch in Kurs. Und natürlich muss man noch wichtiger wahrscheinlich dazu sagen, es gibt keine politischen Akteure, die das derzeit umsetzen könnten. Auf der palästinensischen Seite hat man zwar eine Autonomiebehörde, die das nominell adressiert und auch unterstützt, die aber innerhalb der palästinensischen Gesellschaft aus einer ganzen Reihe von Gründen kaum mehr Rückhalt hat. Das heißt, man bräuchte hier entweder die Stützung, die Stärkung der Autonomiebehörde oder einer reformierten Autonomiebehörde, auf jeden Fall einen Akteur, den man innenpolitisch und innerhalb der palästinensischen Gesellschaft und außerhalb, auch in Israel, wieder mehr Vertrauen schenkt. Und umgekehrt muss man natürlich sagen, mit dieser israelischen Regierung wird man sicherlich keine Zwei-Staaten-Lösung finden, sondern das Gegenteil. Diese Regierung will ja expressis verbis, die das Westjordanland annektieren. Wohl hat Ministerinnen und Minister, die den Gazastreifen besetzen wollen. Und auch selbst wenn diese Regierung fällt, ist es in Israel im Moment so, dass man Mehrheiten, politische Mehrheiten hat, die eigentlich zumindest derzeit gegen eine Zwei-Staaten-Lösung sind. Diejenigen, die ideologisch gegen eine Zwei-Staaten-Lösung sind, wird man ohnehin nicht finden. Diejenigen, die aus Sicherheits-, aus politischen Aspekten, aus Misstrauen gegenüber den Palästinensern eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnen, kann man vielleicht noch gewinnen, aber Unterstützer findet man derzeit sehr, sehr wenige. Das heißt, perspektivisch, das wird ein sehr langer Prozess werden, wenn er denn überhaupt erfolgreich ist. Dennoch halte ich es zumindest für richtig, dass die Betonung auf die Zwei-Staaten-Lösung eben wegen dem Selbstbestimmungsrecht beider Völker weiterhin hochgehalten wird.
Mhm. Herr Schneider, wie sehen Sie das?
Ich bin da sehr viel pragmatischer als jemand, der seit über 35 Jahren aus der Region berichtet und dort auch immer so lange gelebt hat. Die Absenz von Krieg wäre schon ein großer Erfolg. Also von Frieden und Zwei-Staaten-Lösung zu reden, finde ich insofern im Moment wirklich überflüssig, weil wir, wie wir alle feststellen, da überhaupt nicht sind. Gibt aber noch eine Gefahr. Bei diesem Beharren auf der Zwei-Staaten-Lösung, die natürlich per se, also nicht, dass man mich missversteht, nicht falsch ist, wird auf dem Weg dahin oft, und da sind halt dann auch die europäischen, aber bislang auch die amerikanischen Diplomaten immer wieder sehr faul gewesen, in Anführungszeichen, tut man sich da auch sehr bequem hineinsetzen in dieser Forderung nach der Zwei-Staaten-Lösung, weil man sich damit moralisch auf der richtigen Seite empfindet und quasi dann aber letztendlich nichts tut, als immer more of the same. Genau das ist aber jetzt im Augenblick durch diesen Plan von Trump mal durchbrochen. Und das ist also wirklich auch meine Hoffnung, dass dieses Momentum vor allem auf der amerikanischen Seite bleibt. Denn das ist, glaube ich, die alles entscheidende Frage. Wie lange wird Trump seine Aufmerksamkeit auf dieses Projekt richten? Weil in dem Moment, wo er sein Interesse verliert, wird alles ganz schnell wieder zerfallen. Und es ist sein Druck auf alle Beteiligten, der dazu geführt hat, dass im Moment scheinbar alle das Gleiche wollen. Ich sage bewusst das Gleiche, nicht dasselbe. Und wenn das verloren geht, dann ist auch das ganze Gerede um Zwei-Staaten-Lösung wieder Makulatur. Das ist dann alles uninteressant. Das ist der 58. Schritt. Da sind wir wirklich noch lange nicht. Und insofern interessiert mich jetzt im Moment die Frage noch gar nicht, weil, wie Sie auch vorhin gesagt haben, die beiden Gesellschaften sind Lichtjahre von einer Zwei-Staaten-Lösung entfernt.
Mhm. Darf ich da trotzdem noch mal kurz reinkommen?
Sehr gerne.
Ich gebe Herrn Schneider recht natürlich, dass das alles von Trump abhängt. Ich würde trotzdem noch mal einen Punkt für die Diplomatie der Zwei-Staaten-Lösung machen wollen. Ich gebe dann auch recht, dass vorher eine Bequemlichkeit geherrscht hat. Wenn man nur Zwei-Staaten-Lösung gesagt hat, hat man seinen Teil schon getan. Aber ich finde trotzdem, dass man die französisch-saudischen Anstrengungen in dieser Hinsicht nicht klein machen sollte. Das hat letztlich auch den Teil dazu beigetragen, dass sich die arabische Seite konsolidieren konnte, dass Trump mit diesen 56 arabisch-muslimischen Staaten bei der UNO gesprochen hat. Sicherlich hat Trump hier auch noch diplomatisch gewirkt. Und es hat auch dazu gewirkt, dass Staaten wie Indonesien, also wer das diplomatisch vorbereitet hat, muss ich sagen, Chapeau, Meisterleistung, dass sich Indonesien erstmals vor der UN hinstellt und auch Israels Sicherheitsaspekte oder Sicherheitsbedürfnisse betont. Und ich glaube, all diese Phänomene, all diese diplomatischen Äußerungen konnten nur mit dem Mantel der Zwei-Staaten-Lösung als Idee, nicht als konkretes Umsetzungs- oder nicht in der konkreten Umsetzung, aber als Idee formuliert werden. Und deswegen würde ich sagen, hat sie trotzdem noch an Bedeutung.
Da würde ich gerne nochmal zurückantworten, wenn ich darf.
Gerne.
Ja, prinzipiell stimme ich Ihnen zu, aber lassen Sie uns doch auch da ganz realistisch hingucken. Was das alles ermöglicht hat, ist nicht die saudisch-französische Initiative, sondern die Katastrophe in Gaza. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation on the ground, die so unerträglich geworden ist, natürlich, dass alle Seiten natürlich sich bewegen. Und so, und das ist jetzt die entscheidende Frage, und das ist, was ich vorhin meinte. Wenn sich das alles beruhigen sollte, dann muss man erstmal sehen, wie lange die internationale Diplomatie dann wirklich durchhält, um dann auf beiden Seiten so viel Druck zu machen und so viel einzuwirken, dass wir vielleicht irgendwann mal doch mal dahin kommen, wo wir hinkommen wollen, alle. Oder ob man nicht dann sich wieder in irgendwelchen Floskeln zurückzieht und das war's dann wieder.
Aber wenn ich da vielleicht noch was dazu sage, ich glaube, wenn man jetzt nach was Neuem sucht, also auch wenn ich sehr vorsichtig bin mit allen möglichen Prognosen, ich denke, auch überlegen, woher man da kommt. Was tatsächlich neu ist, ist, dass bei diesem Treffen, also wurde die französisch-saudische Initiative erwähnt, dass immerhin arabische Staaten überhaupt erstmals den 7. Oktober das Massaker der Hamas dabei anerkannt und verurteilt haben. Das ist leider im Nahen Osten etwas ganz Neues erstmal gewesen, dass sich arabische Länder dazu Staaten dazu bekennen, also dass es ein Massaker überhaupt gab. Ich weiß, die ehemalige Außenministerin Baerbock, die sehr oft in Israel war nach dem 7. Oktober und die dann versucht hatte zu vermitteln, und dann hat sie oft gesagt, das Einzige, was ihr dann noch übrig geblieben sei, ist tatsächlich, das wenigstens zu erwähnen, dass es nicht etwas war, was man einfach übergehen könnte. Und das heißt, es gibt da schon eine regionale Komponente, bei der die Hamas wirklich keine Unterstützung mehr hat. Und da weiß ich nicht, wohin uns das bringen könnte. Ich meine, selbst jetzt kann man sagen, die Palästinenserbehörde hat letztendlich abgewirtschaftet und sie muss sich jetzt, das ist auch Teil dieses Trump-Plans, vollkommen neu aufstellen. Allerdings hat auch Mahmoud Abbas, der Palästinenserpräsident, den Plan explizit unterstützt. Und auch, wie gesagt, Neuwahlen soll es geben innerhalb eines Jahres ohne Beteiligung der Hamas. Jetzt weiß man genau, da gibt es natürlich dann verschiedene Möglichkeiten, Leute wieder unter anderen Etiketten mit reinzunehmen. Also Anlass zu Sorgen oder zu Befürchtungen gibt es da genug. Aber ich denke schon, dass es eben da eine regionale Komponente gibt, die man so noch nicht hatte. Und sicherlich mag das mit geschuldet sein, also dieser Katastrophe im Gazastreifen, die man da nicht mehr länger anschauen konnte, aber eben auch, denke ich, einer Terrororganisation wie der Hamas, wo dann sehr viele sagten, das ist jetzt die letztendlich es ja darauf ankommen lassen wollte, auch je mehr eigene Tote, umso besser, dass es da auch eine Front gibt, die es so nicht gab in der Vergangenheit gegen den palästinensischen Islamismus, also radikalen Islamismus.
Mhm. Herr Lintel, das ist ja eine der großen Fragen. Wer hat künftig das Sagen im Gazastreifen und welchen Rückhalt hat eine mögliche künftige Regierung in der palästinensischen Bevölkerung?
Ich glaube, auch das ist das muss ein Horizont sein, sicherlich. Ich glaube, es geht nur mit einer demokratisch legitimierten palästinensischen Regierung, gleichzeitig ist eine Frage der Sequenzierung. Wann kommen wir dahin? Ich glaube, der nächste, im Trump-Plan wird ja angekündigt, dass es eine Beteiligung geben soll von Palästinenserinnen und Palästinensern. Wer das genau ist, ist noch unklar. Später soll eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde eine Rolle übernehmen. Und dann wird es schon gleich wieder schwierig. Also wer bestimmt denn, wann die Reformen abgeschlossen sind? Wem dienen diese Reformen? Wem oder welchen Erwartungshaltungen? Die Erwartungshaltungen innerhalb der palästinensischen Gesellschaft sind sicherlich sehr andere als die Erwartungen innerhalb der israelischen Gesellschaft oder innerhalb der israelischen Regierung, die ja da sich ein Mitspracherecht mit hineinverhandelt hat in den Trump-Plan. Wir haben es bei der Pressekonferenz gesehen. Netanyahu hat gewisse Bedingungen formuliert, von denen man wahrscheinlich manche teilen kann, manche nicht, aber manche sind auch für die, glaube ich, palästinensische Bevölkerung oder auch für eine zukünftige reformierte Autonomiebehörde untragbar. Also, dass die Palästinenser sich nicht auch kritisch in internationalen Gremien, UN, vor Gerichtshöfen gegen Israel engagieren dürften, a priori, dem, glaube ich, kann nur schwer eine Behörde zustimmen. Das heißt, es wird hier auch verschiedene Faktoren geben, die eine Rolle spielen. Das israelische Sicherheitsbedürfnis natürlich, die Frage, wie kann man sicherstellen, eben, dass es zu einer sogenannten, oder was heißt sogenannten, dass die Hamas keine Rolle mehr spielt, eine Deradikalisierung, auch in Schulbüchern und so weiter und so fort. Das sind alles Schritte auf dem Weg dahin, die ein extrem langer Weg sind und da kann ich Herrn Schneider nur zustimmen, die ein weiteres Engagement derjenigen bedeuten müssen, die sich jetzt auch im Rahmen für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen, also der arabischen Staaten und auch der Europäer, die diesen Weg mit begleiten müssen und natürlich auch die Israelis inkludieren. Ja. Nur so kann es funktionieren. Ob es überhaupt funktionieren kann, ist wahrscheinlich eher, oder es gibt sehr viele Hürden, aber irgendeine Form, irgendeine Richtung muss es geben, sonst bleibt so, wie es ist.
Frau Dax, der 7. Oktober war für die Israelis, was Pearl Harbor für die Amerikaner war. Das sagt die israelische Soziologin Eva Ilus im Interview mit dem Spiegel. Und weiter, die Israelis mussten das eigene Gefühl für Stärke wiederherstellen und nach außen vermitteln. Das Gefühl, sich in einem ständigen Überlebenskampf zu befinden. Was macht das mit einer Gesellschaft?
Ich denke, die israelische Gesellschaft ist tatsächlich man kann im Trauma nach wie vor, man kann auch nicht mal sagen Posttrauma, denn solange die Geiseln da noch sitzen und der Krieg andauert, ist man immer noch in diesem ja, in diesem Ereignis eigentlich mit drinnen. Ich denke mir manchmal, wenn ich mir die Angehörigen der Geiseln anschaue, die ja sich an Trump wenden, unablässig auch in den Medien sprechen und versuchen, das Thema weiterhin aktuell zu halten, die sehr gefasst sprechen. Ich denke mir manchmal auch, das machen sie deshalb, weil es könnte ja sein, dass die Geiseln im Gazastreifen diese Sachen irgendwie sehen könnten. Und da will man natürlich auch gefasst sein und sagen, dass man alles tut und es wird gut werden. Die brechen wahrscheinlich alle zusammen an dem Tag, an dem die Geiseln möglicherweise nach Hause kommen. Einfach, weil man so lange durchgehalten hat. Also die israelische Gesellschaft hat einerseits eine unglaubliche Resilienz an den Tag gelegt und ist auf der anderen Seite gebrochen mit dem 7. Oktober. Man hat auch bisher immer noch keine Untersuchungskommission eingesetzt, um genau zu klären, also keine offizielle, was da eigentlich auch alles schiefgelaufen ist. Die Soldaten, die da vor allem Reservisten, die zum Teil 200 bis 250 Tage Reservedienst im Jahr abgeleistet haben seither, die sich schwer tun, sich im Alltag dann wieder einzufinden, deren Geschäfte, Firmen kaputt gegangen sind, weil man das so nicht ausgehalten hat. All das hinterlässt natürlich Spuren und auch damit verbunden ist eine generelle Sorge, was die Zukunft des Landes angeht. Jetzt auch innenpolitisch, aber halt auch perspektivisch, was die Region angeht, was die Feinde angeht. Und da sind ganz viele Fragen offen. Also zumindest wäre jetzt einmal ein erster Abschluss, wo man dann weiter sieht, wie viele Herausforderungen dann natürlich auch noch auf alle zukommen. Das ist, wie gesagt, allen klar, dass damit erstmal langfristig noch gar nichts geklärt ist. Aber das Trauma sitzt sehr, sehr, sehr tief.
Das Trauma sitzt tief, sagt Frau Dax. Herr Schneider, angenommen, die Verhandlungen in Ägypten sind erfolgreich, die Geiseln kehren zurück, genauso wie die israelischen Soldaten, 2 Jahre nach dem 7. Oktober. Ich weiß, das ist ein großes Wort, aber so etwas wie Heilung, kann es das geben?
Nein, schlicht und ergreifend. Es wird keine Heilung geben. Es wird im Grunde genommen dann erstmal nur ein Schließen eines Kreises sein. Das ist auch das, was man in Israel ständig hört, dass ohne die Rückkehr der Geiseln man überhaupt nicht abschließen kann mit diesem Kapitel. Aber was natürlich ganz, ganz klar ist, dass in dem Moment, wo die tatsächlich zurückkämen alle, dann brechen innenpolitisch die Konflikte, die ja eh auf dem Tisch sind und die ja zum Teil nur durch den Krieg zumindest einigermaßen in Grenzen gehalten werden, das wird alles dann richtig aufbrechen, weil es werden sehr, sehr viele Fragen gestellt werden. Das ist ganz ähnlich wie nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, wo man dann auch angefangen hat, danach wirklich die Untersuchungen durchzuführen, was alles schiefgegangen ist und wer verantwortlich ist. Und das wird es nicht geben, solange Netanyahu an der Macht ist. Das versucht er ja mit aller Macht zu verhindern, was ihm ja bislang auch gelungen ist. Aber das wird er nicht ewig verhindern können und er darf es in dem Sinne auch gar nicht verhindern, weil damit so etwas nicht mehr passieren kann oder zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, äußerst gering ist, muss eigentlich das schonungslos aufgearbeitet werden, was alles schiefgegangen ist. Aber da wird sich die Gesellschaft auch, das war nach 73 ganz ähnlich, nach dem Yom Kippur-Krieg, da wird sich die Gesellschaft aber selber auch im Spiegel anschauen müssen und sehen müssen, wo ihre Verfehlungen, ihre Schwächen, ihre falschen Einschätzungen, ihre Überheblichkeit auch sich anschauen müssen. Das war 73 ganz ähnlich nach dem Sechstagekrieg, nach diesem überwältigenden Erfolg 67, haben die Israelis auch gedacht, sie sind unschlagbar und dann mussten sie sich auch an die Nase fassen und sagen, hoppala, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und dieser Krieg war wirklich in den ersten Tagen, was viele nicht mehr wissen, so, dass man wirklich dachte, der Staat Israel wird jetzt bald nicht mehr existieren. Das ist hier jetzt nicht der Fall, aber das Trauma, vor allem auch das Triggern kollektiver Traumata, das Triggern von Erinnerungen, kollektiven Erinnerungen an die Shoah, an Pogrome, an Verfolgungsgeschichte und das ausgerechnet im Land der Juden, das ja genau das eigentlich versprochen hat, der nicht nur seinen Bürgern, sondern dem gesamten jüdischen Volk, dass das, was man 2000 Jahre erlebt hat, nie wieder erleben wird, nicht solange es Israel gibt. diese ganzen Gewissheiten, dieser ganze Ethos des Zionismus, übrigens auch, man lässt niemanden zurück, das hat ja diese aktuelle Regierung ja nun auch nicht wirklich so gehandelt. All diese Dinge werden eine tiefe Krise in der zionistischen Überzeugung dann nochmal hochbringen. Und es wird noch viele, viele sehr heftige Diskussionen geben zwischen den einzelnen Teilen der israelischen Gesellschaft, die mittlerweile völlig sich auch zum Teil buchstäblich feindlich gegenüberstehen.
Da kann man vielleicht noch hinzufügen, im Vergleich zum Yom Kippur-Krieg, das war ein Krieg der Soldaten.
Genau.
Und wenn man also da nach dem 7. Oktober so Veteranen von 73 gefragt hatte, was ist eigentlich schlimmer, dann haben die keine Sekunde gezögert und sagten, dieses Trauma des Yom Kippur-Kriegs ist nichts verglichen mit dem 7. Oktober, weil es da gegen Zivilisten ging.
Genau.
Also
genau.
Diese Bilder von Menschen, die in ihren Betten im Grunde da verschleppt wurden, ermordet wurden, diese Nichtschützbarkeit im eigenen Land, wo man ja eine Armee hat, das ist, glaube ich, eines der großen Elemente dieses Traumas, das sehr viel stärker noch eine Rolle spielt als eben beim Yom Kippur-Krieg 73, wo tatsächlich die Menschen Angst hatten, dass es vorbei sein könnte mit dem Land, wenn es so weitergeht. Aber diese zivile Komponente und diese riesige Zahl eben von Geiseln, die man da verschleppt hatte. Also und das Kapitel, das jetzt eben hoffentlich diese Woche zu Ende geht, ich denke, das waren einfach neue Elemente mit dabei, also über 250 Geiseln, als man die Bilder sah von Menschen, die abgeschleppt wurden und dann auch noch die ganzen Massaker, die gleichzeitig gefilmt wurden und man konnte das ja quasi online mit anschauen, also die Hamas-Täter haben ja ihre GoPros da gehabt und ihre eigenen Taten mitgefilmt und bewusst die Bilder auch dann noch eingesetzt, um noch einmal das Trauma zu verstärken. Also da wurde alles getan, um das wirklich so in Szene zu setzen, damit es den maximalen Effekt überhaupt auslöst.
Hm. Herr Lindl, wie sind Sie das? Stehen der israelischen Gesellschaft die eigentlichen Zerreißproben noch bevor?
Der israelischen Gesellschaft werden sicherlich noch viele Zerreißproben bevorstehen, wie es meine Vorrednerinnen ja auch schon skizziert haben. Ich glaube aber, worauf man auch noch das Augenmerk richten muss, ist die internationale Sphäre, weil Israel ist, glaube ich, so isoliert. Israel ist so isoliert wie noch nie in seiner Geschichte, würde ich sagen, mit teilweise Ausnahme von Trump, aber international. Dieser Krieg befördert anti-israelisches Sentiment, befördert eine Boykottbewegung, unterstützt eine Boykottbewegung, wie man es noch nie zuvor gesehen hat. Das heißt, Israel läuft in eine Isolation zu. Israel stehen noch Gerichtsverhandlungen vor dem IGH, vor dem ISTGH unter Umständen an. Und wir werden natürlich auch noch sehen, was passieren wird, wenn Journalistinnen und Journalisten in den Gazastreifen kommen. Ich glaube, das wird nochmal eine neue Welle von internationaler Kritik an Israel an mitunter, weil es werden ja immer gleich ganze Legitimitäten verhandelt von Staaten, von Bevölkerungen. So ist ja diese Natur dieses Krieges zum Teil. Das heißt, die Kritik am Zionismus oder die Frage des Zionismus wird auch nochmal von außen stärker herangetragen werden, so wie wir es von radikal linken Seiten zum Teil jetzt auch schon sehen. Ich glaube, das wird auch noch eine Frage in den nächsten Jahren werden, wo sich Israel in der internationalen Gemeinschaft wiederfinden wird.
Herr Schneider, wir kommen zum Schluss dieser Sendung und bitte um eine kurze Antwort. Aber das, was Herr Lindl gerade angesprochen hat, das gibt es ja jetzt schon, die Versuche, Israel zum Beispiel von Großereignissen auszuschließen, vom Eurovision Song Contest oder von der Fußball-Weltmeisterschaft, muss man befürchten, dass auch das vom 7. Oktober bleiben wird, der Trend, Israel zu isolieren, kulturell, sportlich und zum Außenseiter zu machen?
Naja, was wir gesehen haben, das ist ja nicht nur, wie mein Vorredner gesagt hat, ein antizionistisches Sentiment, sondern es ist nackter Antisemitismus, der sich auch kollektiv ausdrückt gegen alle Juden, auch die gar nichts mit Israel zu tun haben, sondern im Ausland leben. Dieser Geist ist aus der Flasche, der wird sich nicht mehr einfangen lassen. Die Isolation Israels wird so lange andauern, solange Benjamin Netanyahu an der Regierung ist. Wenn es dann irgendwann mal einen neuen Premier geben wird, wird dieses Land natürlich auch die Aufgabe haben und wird eine neue Regierung die Aufgabe haben, diese Isolation zu überwinden. Da gibt es wahnsinnig viel Arbeit zu machen, aber das wird Jahre dauern. Das wird Jahre dauern, bis vielleicht wieder ein Stückchen in Anführungszeichen Normalität hergestellt werden kann. Und das wird auch davon abhängen, wie es weitergehen wird in der Frage im Umgang mit den Palästinensern.
Vielen Dank. Das war das Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Publizistin Gisela Dax, der Journalist Richard C. Schneider und der Politikwissenschaftler Peter Lindl. Am Mikrofon war Michael Riesel.